Und ich bin Gott von ganzem Herzen dankbar, dass ich wieder unter euch auch sein darf. Wir sind als Familie dankbar für die Auszeit, die Gott uns geschenkt hat. Und möchte mich an dieser Stelle auch für die Gebete ganz herzlich auch bedanken. Ja, Gott hat uns wieder die Möglichkeit heute geschenkt, aus seinem Wort wieder zu lernen. Und uns wurde auch in der Einleitung die sehr bekannte Geschichte von dem barmherzigen Samariter auch vorgelesen. Die Frage ist, wie würde der Herr Jesus heute uns diese Wahrheit, die er zum Ausdruck bringen möchte, an uns weitergeben? Möglicherweise würde er so anfangen, dass er sagen würde, es war ein bestimmter Mann, der zog die Straße auch der Einsamkeit. Und es war schon spät abends und so zog dieser Mann von einer Kneipe auch zu der anderen. Und durch seine Alkoholabhängigkeit hat er ja sein ganzes Geld, sein ganzes Eigentum auch jetzt verloren. Und jetzt hat er sich wieder angetrunken. In seinem Alkoholrausch ist er gestürzt und hat sich auch ganz, ganz schlimm verletzt. Und nun liegt er hier so am Straßenrand. Und es kam nun ein bekannter Geistlicher dieser Stadt, wie es sich so zutrifft, an diesem Mann auch vorbei. Er war der Leiter einer Gemeinde und er sah den Trunkenbold mit einem blutenden Schädel. Zudem hat der Trunkenbold auch noch erbrochen. Und er sah ihn so an und ist eigentlich zu der Feststellung gekommen, mit diesem Mann über sein Seelenheil zu sprechen, ist völlig unmöglich. Es kam Gedanken, Mensch, wozu führt eben die Alkoholabhängigkeit? Die Regierung, die Gesellschaft müsste viel, viel mehr in dieser Richtung auch tun, dass doch so etwas nicht passiert oder dass es auch doch verhindert werden möchte. Und er ging weiter seines Weges. Eine gewisse Zeit später kam eine christliche Sozialarbeiterin den Weg auch entlang. Die hat eine Ausbildung gemacht, wo sie Menschen in den verschiedensten Nöten und Arten, wo sie Hilfe auch brauchen, gelernt hat. Und sie sieht jetzt auch den Mann, wie er so da liegt, ausgestreckt auf dem Gehweg, überhaupt nicht ansprechbar und kommt zu dem Entschluss, dem Mann ist sowieso nicht zu helfen und geht weiter auch den Weg. Danach kam ein Obdachloser, ein Ausgestoßener der Gesellschaft, die Straße der Einsamkeit entlang. Und obwohl er von gutbürgerlichen Leuten gemieden wird, die Polizei, wo er auch gut bekannt ist, schaut auch auf ihn herab. Und er sieht jetzt diesen sterbenden Trunkenbold. Und es bewegt ihn auch tief im Herzen und er ruft noch einen Freund auch dazu. Und die beiden nehmen den Mann und bringen Sie ihnen ein Wort, wo ihm auch geholfen wird. Nun, wer war dem sterbenden Trunkenbold der Nächste gewesen? Der Herr Jesus, er hat uns in Lukas 10, Vers 37 zum Schluss dieser Geschichte mit dem barmherzigen Samariter ja die Antwort gegeben. Er sagte, derjenige, der die Barmherzigkeit an ihm tat, oder er fragte diesen Mann, diesen Schriftgelehrten, wer ist wirklich jetzt dieser der Nächste? Und er hat wirklich gesagt, das ist derjenige, der Barmherzigkeit an ihm tat. Da sprach Jesus zu ihm, dann geh hin und handle ebenso. Gottes Wort gibt uns noch eine Schriftstelle und da möchte ich so diesen Gedanken für heute Morgen auch unterstreichen. Aus Lukas 6, Vers 36, da sagt ein Jesus, darum seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Lukas 6, Vers 36. Und ich habe das Thema für heute Morgen mit dem Gedanken überschrieben, sei barmherzig wie dein Meister. Was bedeutet überhaupt Barmherzigkeit? In unserem Sprachgebrauch hat sich das Wort Barmherzigkeit aus zwei Wörtern zusammengesetzt. Zum einen ist das Wort Barm und dies kommt von dem althochdeutschen Wort Bärer oder auch arm und bedeutet Leid, Elend oder auch Not. Und es verweist auf das Mitleid und Mitgefühl, das man mit anderen empfindet, die in Nöten, in schwierigen Situationen sich auch befinden. Und der zweite Teil dieses Wortes Barmherzigkeit heißt dann Herzigkeit. Und hier wird wirklich Bezug genommen auf das Herz. Und hier soll wiederum gezeigt werden, wirklich dieses Mitleid, dieses tiefe Mitgefühl, die ein Mensch hat, wenn er die Not, das Elend auch der anderen Menschen sieht, mit der Not auch konfrontiert wird. Und es ist dann eben die Reaktion des Menschen, dass er in gewisser Weise auch da helfen möchte. Und so können wir sagen, bedeutet Barmherzigkeit, dass wir ein Herz für Menschen in Not auch haben. Dass wir wirklich dieses Mitgefühl, dieses Mitleid haben im Herzen und daraus gewisse wirklich auch Werke dann auch folgen. Und ich habe die Ansprache in drei Teile auch angeteilt. Wir wollen zum einen die Barmherzigkeit Gottes und Jesu Christi betrachten. Dann wollen wir ganz, ganz praktisch für uns auch sehen oder eigentlich aus dem Leben des Herrn Jesu sehen, wie können wir die Barmherzigkeit auch praktisch anwenden. Und der dritte Punkt, auch die Belohnung der Barmherzigkeit. Nun, wenn wir in die Bibel auch reingehen und nach der Barmherzigkeit suchen, in welchen Versen sie uns auch beschrieben wird, so ist es interessant, dass Luther in seiner Übersetzung immer wieder Barmherzigkeit übersetzt, aber wenn man jetzt in die Urtexte geht, ob das im Hebräischen oder auch in dem Griechischen, dann sind da mehrere Wörter, die dahinter auch stehen. Und sie geben aber mehr diese Gedanken, da ist der Sinn der Liebe, der Treue Gottes, die Güte, die Gnade, aber auch das Mitgefühl. Und Luther übersetzt es mit Barmherzigkeit. Und so können wir sagen, bei Gott bezeichnet Barmherzigkeit, können wir vielleicht am besten so sagen, seine unerschöpfliche Liebe zu den Menschen. Und wenn wir aber von uns Menschen sprechen, von der Barmherzigkeit der Menschen, so können wir sagen, es ist mehr dieses Mitgefühl, ja, dieses Mitleid, das wir mit anderen Menschen auch haben. Der Prophet Jesaja sagt uns in dem 49. Kapitel, Vers 15, Jesaja 49, Vers 15, kann denn eine Frau ihren Säugling vergessen, sodass sie sich nicht über den Sohn ihres Leibes erbarmt? Selbst wenn sie vergisst, werde ich dich nie vergessen. Das sagt Gott schon im Alten Testament den Menschen. Und er bringt den ganz natürlichen Vergleich, was ja der Menschheit doch sehr gut auch geläufig auch ist. Da hat eine Familie Nachwuchs bekommen und er sagt, es ist doch völlig unmöglich, dass eine Mutter irgendwie ihres Kindes vergessen sollte. Das ist so völlig unnatürlich. Sie wird sich sorgen um das Kind, sie wird große Schwierigkeiten auf sich nehmen, sie wird ja bereit sein, sogar ihr Leben aufs Spiel zu setzen, Hauptsache, dass es ihrem Kind gut geht. Und Gott möchte uns sagen, wisst ihr, ihr seid doch nach meinem Ebenbild geschaffen. Und wenn ihr als Menschen bereit seid, wirklich so zu sorgen für eure Kinder, wie viel mehr eigentlich ich? Sagt er so? Er geht eigentlich noch einen Schritt weiter und er sagt so, wisst ihr, ihr habt so ein Mitgefühl für eure Kinder. Aber sogar wenn etwas ganz Unnatürliches passieren sollte, dass eine Mutter ihres Kindes vergessen sollte, so bin ich als Gott nicht so. Ich werde dich nie vergessen. Und das ist, meine Lieben, eine ganz, ganz starke Message an uns. Wir werden noch im Verlauf der Ansprache darauf kommen, wir können Gott nicht irgendwie einseitig betrachten. Ja? Gott hat unterschiedliche Eigenschaften. Und wir können nicht nur sagen, ein Gott ist ein Gott der Liebe oder Gott ist so oder Gott ist so. Aber manche Menschen, sie haben wirklich ein sehr einseitiges Bild, dass Gott nur dieser strafende Gott ist, der so mit dem Zeigefinger auch dasteht und wirklich bei dem kleinsten Vergehen wirklich bereit ist, sofort die Höchststrafe auch zu verkündigen. Und wir müssen einfach die Schrift doch als Ganzes auch sehen. Jesaja sagt uns 5 Kapitel weiter, Jesaja 54, Vers 10, Jesaja 54, Vers 10, denn es sollen wohl Berge weichen und Hügel wanken, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen und der Bund meines Friedens soll nicht wanken, spricht der Herr. Und dann kommt so ein schönes Wort, dein Erbarmer. Und hier spricht er wieder zu dem Volk Israel, mit dem er einen Bund geschlossen hat. Und das Volk Israel, das kennen wir aus der Geschichte, immer wiederum diesen Bund auch gebrochen hat. Und Gott sagt etwas, was wir als Menschen überhaupt nicht vorstellen können. Wie kann es sein, dass Berge weichen werden. Da stand ein Berg. Und auf einmal gibt es den nicht. Ja? Oder dass Hügel anfangen zu wanken. Das ist für uns so ganz unnatürlich. Aber Gott sagt, meine Gnade, meine Barmherzigkeit darfst du nie in Frage stellen. Sie wird nie wanken, niemals. Und da spricht der Herr, dein Erbarmer. Und wenn wir in das Neue Testament reingehen und in das Leben des Herrn Jesu reinschauen, dann möchte ich uns hier zwei Schriftstellen auch vorlesen. Es ist sehr interessant, wenn wir haben ja die Möglichkeiten, früher hat man eine Konkordanz gehabt, heutzutage geht es ja viel schneller, wenn wir die digitale Bibel nach bestimmten Stichwörtern auch durchsuchen. Und Luther übersetzt diesen Gedanken der Barmherzigkeit mit anderen Worten, und es jammerte ihn. Lasst uns mal über diesen Ausdruck einfach nachdenken. Und es jammerte ihn. Die Elberfelder sagt hier, er wurde innerlich bewegt. Und jetzt zwei Schriftstellen, Markus 6, Vers 34. Markus 6, Vers 34. Und als Jesus aus dem Boot ausstieg und eine große Menschenmenge sah, da taten sie ihm leid, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und er fing an, sie vieles zu lehren. Oder Matthäus 9, Vers 36. Und als er die Menschenmengen sah, jammerten sie ihn, denn sie waren erschöpft und zerstreut wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und hier wird uns wirklich so das Innerste, ja, des Herrn Jesus gezeigt, wie er innerlich bewegt ist, wie er, ja, es jammerte ihn. Also ein Ausdruck, der, glaube ich, so tief auch geht, wenn wir wirklich darüber auch nachdenken. Und ich denke, die Barmherzigkeit Gottes, sie zeigt sich am besten in dem Heilsplan auch Gottes. Und weil eben die Sünde, ja, des ersten Ehepaares sich auf die ganze Menschheit ausgewirkt hat, wie die Sünde zu allen Menschen auch hindurchgedrungen auch ist, und die Menschen, sie hatten keine Möglichkeit aus eigener Kraft sich selber zu erretten. Und darum hat Gott seinen Sohn Jesus Christus auf unsere Erde doch gesandt, um uns Heil und Erlösung zu bringen. Apostel Petrus sagt es in seinem Brief, 1. Petrus 1, Vers 3, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit zu einer lebendigen Hoffnung wiedergeboren hat durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Heil, Erlösung, Befreiung von der Sünde, das war nur, ja, dadurch möglich, weil Gott diese große Barmherzigkeit mit uns hatte. Aber wisst ihr, es gibt hier ein ganz, ganz wichtiges Detail. Gott bietet seine Barmherzigkeit, seine Gnade allen Menschen an, aber erfährt wirklich jeder die Barmherzigkeit Gottes? Wir müssen sagen, nicht. Warum nicht? Apostel Paulus sagt es in dem Epheserbrief, Kapitel 2, und hier die Verse 4 bis 9. Epheser 2, ab Vers 4, aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir durch die Sünde tot waren, mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr gerettet worden. und hat uns mit auferweckt und mit eingesetzt in die himmlischen Welten in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte gegen uns erweise in Christus Jesus. Bisher kein Unterschied, ja, zu dem, was Apostel Petrus uns gesagt hat. Aber jetzt wird es interessant im Vers 8. Und er sagt so: Denn aus Gnade seid ihr gerettet worden. Und wie? Durch den Glauben. Und das nicht aus euch, es ist Gottes Geschenk, nicht aus Werken, damit sich niemand rühmen kann. Hier haben wir wirklich den Kern. Ja? Gott bietet seine Barmherzigkeit, seine Gnade allen Menschen an. Aber der Mensch, er darf diese Barmherzigkeit nicht suchen, dass er aus eigenen Werken etwas tut, sondern er muss das Ganze im Glauben annehmen. Und darum, meine Lieben, obwohl die Barmherzigkeit Gottes allen Menschen zur Verfügung steht, erfahren die Barmherzigkeit unseres Gottes doch so wenig Menschen. Das wollen wir einfach als Grundlage einfach jetzt auch berücksichtigen, wenn wir auch weiter uns in das Wort auch vertiefen. Und nun wollen wir zu dem zweiten Punkt auch kommen: Wie können wir persönlich die Barmherzigkeit Gottes im praktischen Leben auch anwenden? Und bevor ich darauf eingehe, möchte ich uns vor Augen führen, wie ist es eigentlich in unserer Gesellschaft, im Zusammenleben eigentlich miteinander? Wir schätzen das, glaube ich, sehr, dass wir gewisse Gesetze, gewisse Regeln auch haben, die das Zwischenleben der Menschen doch irgendwie erleichtern. Ja? Dass es nicht irgendwie beliebig ist, wie jeder sich verhält, sondern es gibt gewisse Gesetze auf den unterschiedlichen Gebieten auch des Lebens, und das erleichtert den Menschen, ja, eine gewisse Ausrichtung auch zu haben. Und ich denke, auch da ist es uns ganz natürlich, dass wenn ein Mensch gewisses Gesetz auch übertritt, dass er dann, ich sag mal, die Folgen auch tragen muss. So, wenn jemand zu schnell fährt mit dem Auto, er wird geblitzt, so ist es ganz natürlich, ja, er muss die Folgen tragen, er muss eben auch dafür bezahlen. Und wisst ihr, in dem Moment interessiert die Behörde überhaupt nicht das Motiv. Hast du dich vielleicht abgelenkt? Hast du vielleicht mit jemandem gesprochen? Hast nicht auf dein Tacho geschaut? War es dir vielleicht überhaupt nicht bewusst, dass ein paar Meter davor auf einmal du in die 30er-Zone gekommen bist? Das alles interessiert niemand, weil man einfach nach Gesetz sich verhält. Und für uns ist es so ganz natürlich, und wir sagen, natürlich, ich habe selber irgendwie verschlafen, habe nicht aufgepasst und ich muss eben auch die Strafe bezahlen. Wisst ihr, an was mich das Ganze erinnert? Es erinnert mich einfach an das Alte Testament. Ja, das war ganz natürlich. Wenn du den Geboten Gottes folgst, dann hat Gott seinen Segen versprochen. Wenn du aber seine Gebote nicht befolgst, dann musst du eben auch die Folgen deines Handelns doch auch tragen. Und wisst ihr, wenn wir in so einer Gesellschaft auch leben, dann neigen wir natürlich dazu, weil jeder von uns auch einen gewissen Gerechtigkeitssinn hat, dass wir sagen, ja, wenn jemand ein Gesetz übertreten hat, ist zu schnell gefahren, naja, ist er selber schuld, der muss einfach dann die Strafe bezahlen. Es kommen zwischenmenschliche Situationen, wo ein Mensch wirklich in eine gewisse Not auch reinkommt und wirklich selbstverschuldet auch. Ja? Und wir sagen, naja, hätte er da aufgepasst, hätte er sich vielleicht beraten lassen. Ich habe es ihm auch gesagt, der hat es nicht angenommen. Jetzt muss er einfach persönlich die Folgen seiner Handlungen auch tragen. Ihr merkt, ja, auf was ich hinaus möchte. Wir neigen dazu, und wenn das Ganze wirklich auch stimmt, ja, wenn das Ganze wirklich auch stimmt so, wir neigen dazu, in unserer Selbstgerechtigkeit einfach nach Gesetz zu urteilen und sagen, dem geschieht das eigentlich recht so. Wir sagen es nicht so, aber irgendwie sagen, eigentlich ist es gerecht so. Und meine Lieben, hier geht die Barmherzigkeit Gottes, die uns Jesus Christus gebracht hat, doch viel, viel weiter. Ja? Viel, viel weiter. Ich denke, uns ist es auch bewusst, wir brauchen auch natürliche Gesetze, Regeln, ja, dass sich Menschen danach auch handeln. Und wisst ihr, Gott gebraucht auch diesen Weg, und das möchte ich ganz bewusst auch sagen. Gott gebraucht auch diesen Weg, wenn Menschen ja gewisse Dinge tun, die eben nicht mit dem Wort Gottes auch übereinstimmen. Ja, und der Mensch geht trotzdem den Weg weiter, dann lässt Gott den Menschen wirklich auch gehen. Ja? Er lässt ihn, und er möchte aber immer doch den Menschen helfen, und er möchte durch diese Situation, wenn der Mensch irgendwie merkt, boah, bin in die Sackgasse gekommen, da ist ein gewisser Schaden eingetreten, dann möchte Gott genau durch solche Situationen den Menschen einfach die Folgen seines Handelns zeigen und sagen, okay, pass auf, genau so ist es. Ja? Aber Gott geht immer weiter, er geht immer weiter und streckt immer seine Gnadenhand, seine Hand der Barmherzigkeit auch aus. Wer kann überhaupt die Höhe, die Tiefe, die Länge, die Breite der Barmherzigkeit Jesu erfassen? Und wisst ihr, wir werden aufgefordert, und da komme ich jetzt zu dem Punkt, dass der Jesus ja uns in Lukas 6, Vers 36 gesagt hat, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Das ist jetzt nicht so, dass wir sagen, ich versuche es mal, ja? Sondern das ist wirklich ein Befehl. Seid barmherzig. Und jetzt wollen wir wirklich in das Leben Jesu reinschauen und das auf uns persönlich auch anwenden. Zum einen, Jesus hat einen Lebensstil geführt, der für uns ja, ein absolutes Vorbild auch ist. Und wenn wir Jesus Leben auf Erden schauen, dann hat er immer in erster Linie, war er bedacht, dem Menschen, dem Herzen nachzuhelfen. Er hat immer auf das Herz auch geschaut. Und zwar Markus 6, Vers 34, und als Jesus aus dem Boot ausstieg und eine große Menschenmenge sah, da taten sie ihm leid, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und er fing an, sie vieles zu lehren. So, der Herr Jesus, er kommt unter die Menschen und er merkt, das sind Menschen, die keinen Hirten haben. Es waren zwar Hirten da gewesen, die Pharisäer, die Schriftgelehrte, die aber überhaupt nicht wirklich die Gedanken Gottes den Menschen doch weitergegeben haben. Sie haben wirklich auf dieses Gesetz ganz scharf geschaut. Aber die Barmherzigkeit, die Liebe Gottes haben sie nicht weitergegeben. Und darum war wirklich der Herr Jesus innerlich so berührt, es jammerte ihn, dass Menschen in diesem Zustand waren. Und was fängt er dann an zu machen? Er fängt nicht an, die Leute zu tadeln, zu strafen. Er fängt ganz schlicht an, die Menschen zu belehren. Und das ist das Erste, was wir von Jesus lernen können, was wir für uns anwenden sollen. Was ist eigentlich der Auftrag der Nachfolger Jesu? Der Auftrag ist, die frohe Botschaft des Evangeliums den Menschen weiter zu verkündigen, die Menschen zu belehren, wie Gott überhaupt ist, wie seine Eigenschaften sind, wo der Mensch steht in seiner Sünde, in seiner Übertretung und dem Menschen den Weg der Versöhnung auch zeigen. Das ist, meine Lieben, das Allererste, was wir von der Barmherzigkeit Jesu lernen sollen. Ich werde noch auf die anderen Punkte auch kommen, aber mir ist es so wichtig, wisst ihr, in welchen Vergleichen zeigt uns eigentlich das Wort einen Sünder, der eben ja in Auflehnung gegen Gott lebt. Es zeigt uns ein Bild, der Mensch, der ist tot. Der ist tot in Sünden, der hat jetzt kein Leben, kein neues Leben, kein geistliches Leben und die Folgen seines Handelns wird ewige Verdammnis sein. Und darum ist es doch ganz natürlich, wenn wir als Nachfolger ja, dann betrachten, was bedeutet Barmherzigkeit? Dass ich einfach die Menschen um mich herum wahrnehme und dass es mich innerlich jammert, diese Menschen in diesem Zustand auch zu sehen. Der zweite Punkt, Matthäus 14, Vers 14. Und Jesus stieg aus dem Boot, sah die große Menschenmenge und sie jammerten ihn. Und jetzt kommt etwas anderes hier. Und hier heißt es, und er heilte ihre Kranken. Jetzt hat er sie nicht belehrt, ja, sondern er heilte ihre Kranken. Was können wir daraus lernen? Der Herr Jesus, er ist nicht nur gekommen, um eine gewisse Theorie uns weiterzugeben, sondern er möchte ganz praktisch dem Menschen helfen. Und hier die Krankheiten, ja, die Schwächen, die der Mensch hat, das, was uns körperlich betrifft, dazu ist Jesus auch gekommen. Und das ist auch Teil des Evangeliums, was wir verkündigen dürfen. Der Herr Jesus, er ist für unsere Krankheiten, für unsere körperliche Beschwerden auch gekommen. Aber ich möchte den Gedanken noch weiter auch ausbauen. Im Umgang miteinander, meine Lieben, was bedeutet Barmherzigkeit? Das bedeutet, den anderen in seiner Schwachheit, ja, Krankheit ist eine körperliche Schwachheit, aber lasst uns den Menschen wirklich in seiner Schwachheit, ob es körperlich ist, ob es sein Charakter ist, was auch immer, lasst uns den Menschen wirklich in seiner Schwachheit annehmen und schauen, wenn es dem Menschen nicht gut geht und er gewisse Wege auch durchgeht, gewisse schwierige Situationen, die ihm wirklich zusetzen, ob es körperlich, ob er innerlich, psychisch auch leidet, dass wir hier mit diesen Menschen barmherzig sind. Dass wir wirklich diesen Blick für die Menschen haben. Dass wir einander tragen, dass wir füreinander auch beten. Und dann gibt es den dritten Bereich, wo Jesus seine Barmherzigkeit gezeigt hat und es war ganz praktisch gewesen. Ganz praktisch, das Wunder in Kana, wo er Wasser zu Wein verwandelt hat. Ja, da war keine Theorie gewesen, wo er über Sünden gesprochen hat. Da waren nicht Menschen, die irgendwie in Krankheit da niederlagen, sondern sie haben ein ganz natürliches Problem gehabt. Der Wein ist ausgegangen. Auf einer Hochzeit ist es damals nicht so gut gewesen. Man hat sich gefreut, ja. Und Jesus hat ganz praktisch den Menschen geholfen. Ich denke an eine andere Situation, wo Petrus mit seinen Gefährten wirklich abgemüht die ganze Nacht gearbeitet haben auf dem See. Sie waren ja Fischer und sind mit leeren Händen zurückgekommen. Und da Jesus, er möchte natürlich oder er arbeitet ganzheitlich. Er möchte natürlich auch ein Wunder zeigen, aber er sagt dem Petrus, fahr raus, wirf aus das Netz und du wirst fangen. Er möchte gehorsam lernen und tatsächlich dieses Wunder geschieht und 153 Fische sind im Netz, dass das Netz sogar begann zu reißen. Auch hier wiederum etwas ganz Natürliches, ja? Wo der Herr Jesus den Menschen auch geholfen hat. Und das lehrt doch uns, meine Lieben, Menschen wirklich in praktischen Dingen auch zu helfen, wo sie vielleicht in einer gewissen Not sind. Ja? Und das müssen nicht immer die ganz großen Dinge sein, Überschwemmungen oder sonst wie etwas, natürlich da auch. Aber es gibt auch andere Dinge, wo Menschen wirklich in dem Alltag nicht zurechtkommen. Und dass wir wirklich diesen Blick auch für die Menschen auch haben. Und vor allem, dieser Bereich darf nie vernachlässigt werden bei uns, weil das ist wirklich so ein Schlüssel zu den Herzen der Menschen. Wenn wir ihnen praktisch helfen, dann öffnen sie auf einmal ihre Herzen für was? Für das Evangelium. Das ist wirklich diese praktische Liebe, ja, wo wir uns erbarmen auch anderer Menschen und ihnen auch helfen. Und jetzt, meine Lieben, komme ich zu dem nächsten Gedanken. Bisher waren das alles vielleicht Situationen, wo andere Menschen in gewissen Nöten, Schwierigkeiten auch waren, ja, und wo der Herr Jesus ihnen gegenüber barmherzig war. Aber jetzt kommen wir an einen Gedanken. Wir haben vorhin gesagt, eigentlich in dem Heilsplan hat sich die Barmherzigkeit am deutlichsten, am hellsten gezeigt. Warum ist das so? Und sind diese Begriffe, diese Schriftstellen so geläufig? Und ich weiß nicht, ob uns wirklich die Tiefe der Barmherzigkeit Gottes wirklich bewusst ist. Warum sage ich das Ganze? Was bedeutet eigentlich, wenn ein Mensch in Sünde lebt? Das bedeutet Gott gegenüber, dass er Gott mit Füßen tritt. Gott ist der Schöpfer. Er hat das natürliche Leben gegeben. Er hat, ich sag mal, das Universum, die Erde geschaffen, dass wir überhaupt leben können. Aber der Mensch verhält sich so, als ob es Gott nicht gibt. Er ignoriert ihn, er tritt ihn mit Füßen und wenn Gott immer wiederum auch helfen möchte, dann sagt er, ich komme selber zurecht. Merken wir, auf welcher persönlichen Schiene das Ganze jetzt läuft? Und Gott, er hat Gefühle. Er hat Gefühle und er spürt genau das, diese Ablehnung der Menschen, diese Arbeit der Menschen gegen ihn, dass sie von ihm nichts wissen wollen. Und dann mündet das Ganze, dass der Jesus bereit ist, diesen Weg zu gehen, für die Menschen zu sterben. Und dann spricht er am Kreuz auf Golgatha diesen Ausspruch aus, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Haben die Menschen nicht gewusst, was sie taten? Natürlich haben sie in gewisser Weise gewusst. Aber wirklich diese Tiefe ihres Vergehens haben die Menschen nicht gewusst. Und jetzt, meine Lieben, komme ich auf eine ganz andere Ebene der Barmherzigkeit, das Ganze wirklich praktisch auf uns anzuwenden. Jetzt geht es nicht um die Barmherzigkeit, wo wir sagen, ja, bei dem anderen, da ist etwas, ja, vielleicht könnte ich da helfen. Sondern jetzt geht es darum, dass Menschen uns gegenüber völlig unfair waren. Sie waren ungerecht, sie haben uns verletzt. Das könnt ihr in allen Facetten des euch weiterdenken. Sie akzeptieren uns nicht, sie reden vielleicht hinterm Rücken von uns. Und jetzt sind wir aufgefordert, seid barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Ich glaube, diese Barmherzigkeit, sie geht viel, viel weiter. Geht ihr damit? Die geht viel, viel weiter, als nur dem anderen irgendwie zu helfen, ja? Der in irgendwelchen Nöten ist. Da bin ich jetzt wirklich persönlich betroffen. An mir hat man irgendwie ungerecht gehandelt. Und jetzt werde ich aufgefordert, diese Menschen wirklich barmherzig auch zu begegnen. Ich möchte uns die Belohnung der Barmherzigkeit auch zeigen. Daher Jesus sagt in Matthäus 5, Vers 7, selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Wisst ihr, wenn Gott uns die Kraft und die Gnade schenkt, wirklich den Menschen, allen Menschen, barmherzig zu begegnen, dann heißt es noch überhaupt nicht, ja, dass Menschen uns barmherzig behandeln werden. Sie werden das Ganze vielleicht als Schwäche ausspielen und sagen, der kann sich nicht durchsetzen, der kann sich nicht behaupten, der kann die Ellenbogen nicht einsetzen. Wir dürfen diesen Vers in keinster Weise erwarten, dass wir von den Menschen barmherzig behandelt werden. In keinster Weise. Wenn es so geschieht, dann ist es nur Gnade. Aber wisst ihr, selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Von wem, meine Lieben? Von Gott. Und wisst ihr, wenn wir persönlich wirklich in unser Menschsein so hineindenken, wo jeder, ich sag mal, seine doch Schwächen, seine Tücken und so weiter hat. Und dann merken, wie oft genüge ich selber eigentlich den Gedanken Gottes, den Plänen Gottes nicht. Und was macht Gott mit mir? Er ist mir barmherzig. Er gibt mich nicht auf, er arbeitet an mir und er zeigt immer wieder, ich habe dich lieb. Ich bin barmherzig dir gegenüber. Und meine Lieben, wenn wir persönlich, ja, die Barmherzigkeit Gottes erfahren haben, oder immer wiederum auch erfahren. Das ist doch eigentlich ja der Gedanke, wie können wir dann unseren Mitmenschen nicht barmherzig sein? Das ist ja völlig unmöglich. Und meine Lieben, ich komme noch einmal darauf zu sprechen, wir sind so fokussiert vielfach, die Barmherzigkeit in praktischen Dingen zu erwidern. Das hat alle seinen Platz. Aber die Barmherzigkeit Gottes, sie zeigt sich, dass jeder in erster Linie im Inneren wirklich erschüttert ist, dass es ihn jammert, dass so viele Menschen um uns herum den Herrn Jesus nicht kennen. Wenn wir diese Barmherzigkeit nicht haben zu den Menschen, dann lasst uns darum beten. Wisst ihr, das bringt nicht viel, wenn wir den Menschen nur äußerlich helfen wollen. Das ist auch ein gewisser Weg. Aber wirklich den Menschen in seiner Seele, in seinem Verlorensein zu erkennen und daraus sozusagen Werke der Liebe und was dann alles auch dazugehört, die frohe Botschaft zu verkündigen, das ist eigentlich der Punkt, wenn wir verstanden haben, das ist Barmherzigkeit. Und wir können eigentlich eins, wenn wir so das Ganze betrachten, herausstellen, Barmherzigkeit, das ist zum einen ein Herzenszustand. Ja, das fängt immer auch bei uns im Herzen an. Und dann bleibt es nicht nur bei einem Gefühl, bei der Theorie, ja, können wir etwas machen, das wäre vielleicht gut, sondern man wird praktisch tätig. Und das ist Barmherzigkeit. Von dem Herzen, aus dem Herzen heraus, ganz, ganz praktisch auch handeln. Und Gott möge uns helfen, dass wir als seine Nachfolger wirklich, ja, die Barmherzigkeit, die Gott uns in seinem Wort zeigt, ausleben, dass Gott uns wirklich die Kraft, die Gnade gibt, auch hierin, ja, so barmherzig zu sein, wie unser Vater barmherzig ist. Gott segne an jeden einzelnen. Amen.